tolles Studio, schönes Ambiente.
Herzlich willkommen im Sky Studio.
Der Klassiker, Talk und Tore.
Das Format bringt natürlich ganz viel Spannung mit sich.
Die Konstellation ist ja immer noch ein bisschen verzwickt.
Sind Sie ein Leitwolf?
Manchmal vielleicht auch ein böser Wolf.
Er hat schon noch den Finger in die Wunde gelegt.
Wollen wir ein bisschen aufarbeiten?
Sie würden sich schon als Kopfmensch bezeichnen?
Ja, schon.
Das sind alles so Themen, wo man eigentlich gar nicht diskutieren dürfte.
Heute höre ich nur noch mal Belastungssteuerung. Bevor ihr steuert, müsst ihr mal belasten.
Montagabend, kurz nach 8, live auf Sky Sport Austria, Talk und Tore. Heiße Sie herzlich willkommen hier bei uns im Sky-Studio und freue mich, dass Sie mit dabei sind bei einem Talk und Tore exklusiv. Das heißt, ein Gast mit einer Persönlichkeit eben aus dem Fußball. Eine gute Stunde, dazu viele Fragen und hoffentlich noch mehr Antworten. Und unser heutiger Gast ist seit mehr als 40 Jahren quasi ein fixer Bestandteil des österreichischen Fußballs. Er war Spieler, übrigens ein Zehner in der Bundesliga, aber hatte auch Einsätze in der Nationalmannschaft. Danach war er Manager, zwischendurch auch Trainer, Spielerberater, Funktionär und jetzt ist er Investor. Wenn man so möchte, die gesamte Bandbreite des Fußballs kennt er in- und auswendig. Freue mich ganz besonders, dass er heute bei uns bei Talk und Tore exklusiv zu Gast ist. Herzlich willkommen, schönen Abend, Jürgen Werner.
Vielen Dank für die Einladung, ist eine Ehre, bei Talk und Tore exklusiv dabei zu sein.
So ist es. Freue mich, dass Sie da sind. Können wir auch den Zusehern verraten, das ist nicht so selbstverständlich. Jürgen Werner hat und macht heute, wenn man so möchte, seinen ersten Live-Fernsehauftritt seit über einem Jahr. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass er in der Zwischenzeit auch eine Funktionssperre von der Bundesliga erhalten hat. Hat sich also rar gemacht, wenn man so möchte, in der Öffentlichkeit. Jürgen Werner, warum so zurückhaltend?
Ja, ich glaube, es ist genug darüber berichtet worden. Ich habe das natürlich für ungerecht empfunden vor allem in der Höhe und habe das genug kommentiert und wollte auch nicht Öl ins Feuer gießen und habe mich daher zurückgehalten. Die Sperre ist jetzt vorbei, ist für mich abgehakt und ich schaue natürlich in die Zukunft.
Ja, das tun wir heute alles ausführlich in die Zukunft schauen, wollen natürlich auch insgesamt alle Themen abarbeiten, die Sie so in den letzten Jahren auch mit unter Anführungszeichen gestaltet haben. Also das Scheinwerferlicht, die Medien sind Ihnen nicht abgegangen?
Nein, überhaupt nicht. Das ist mir am wenigsten abgegangen. Ich habe bemerkt nach meinem Abgang beim LASK, dass ich zu Hause vor dem Schachcomputer gesessen bin und es hat mir einfach was gefehlt. Meine Frau war auch froh, wie ich wieder Richtung Fußballfeld gegangen bin und habe mir gedacht, ich bin 60 Jahre, das kann es noch nicht gewesen sein. Und habe jetzt eine neue, tolle Aufgabe mit der Austria gefunden.
Ja, Sie sprechen es an. Also die Sperre war sicher eine persönliche Zäsur, haben Sie auch schon gesagt. Das Fußballgeschäft ist auch ein heißes Pflaster, stellt man übrigens auch aktuell beim SK Rapid fest. Kaum ein Tag, wo nicht Personalien besprochen werden. In der Vorwoche nach der Niederlage, nach dem Ausscheiden im Europacup, der Rücktritt des Geschäftsführers Wirtschaft, auch die Bekanntgabe der Nicht-Mehr-Kandidatur des Präsidenten. Wie bewerten Sie die Ereignisse beim Wiener Traditionsclub?
Ja, das stellt mir nicht zu. Ich habe da keine Hintergrundinformationen, so wie es jetzt ausschaut, ist es natürlich ein bisschen eine verkehrte Welt, dass die von der Wirtschaftsseite zurückgetreten sind, wo es einen sportlichen Misserfolg gegeben hat. Aber nur mal so, was man in den Interviews hört und gehört das dort schon länger, aber wie gesagt, ich will dort gar nichts dazu sagen, es steht mir nicht zu, ich habe keinen Einblick da kann ich nur was Falsches sagen.
Ja, aber Sie haben es angesprochen, da treten Menschen zurück, die also im wirtschaftlichen Bereich die Verantwortung übernommen haben, obwohl es sportlich nicht so gut läuft, in Ihrer langjährigen Beobachtung. Haben Sie sowas schon einmal erlebt?
Ja, selten, aber wie ich schon öfter gesagt habe, man kann einfach das Fußballgeschäft nicht mit den normalen Wirtschaftsunternehmen vergleichen, weil dort eben die Öffentlichkeitswirkung dazukommt, die Medien, die Fans, die auch dabei sind rundherum. Und dort wird man manchmal gezwungen zu Dingen, die man natürlich, wenn man vernünftig und normal nachdenkt, nicht machen würde.
Ja, Rapid ist also ein beherrschendes Thema, vor allem auch in Wien und auch heute bei einem von Rapid veranstalteten Golfturnier, Ronald Mann.
Der Golfclub Ebrechtsdorf heute Mittag, Austragungsort für das SK Rapid Charity Golfturnier. Vereinslegenden golfen gemeinsam mit Sponsoren der Hütteldorfer. Die Einnahmen fließen an das Special Needs Team. Die Stimmung gut, doch die aktuelle Lage des SK Rapid ist auch hier Thema.
Es ist halt traurig, dass so eine Situation überhaupt bei diesem traditionsreichen Verein entstehen kann.
Alles beginnt am vergangenen Donnerstag nach der Blamage gegen Vaduz. Danach überschlagen sich die Ereignisse. Zwei Tage später verkündet Präsident Martin Bruckner, dass er seine Kandidatur zur Wiederwahl zurückzieht.
Bevor dieser Druckkochtopf Hütteldorf wieder mal übergeht und der Schaden noch größer wird, erbringen wir zwei, die jetzt nicht notwendigerweise selber Fußball spielen oder hier für den sportlichen Erfolg verantwortlich sind, mehr oder weniger unsere Opfer für den Verein, denn niemand, und das ist ganz, ganz wichtig, niemand, kein einziger ist größer als der Verein, und deswegen haben wir gesagt, wir stellen unsere Ämter zur Verfügung, wenn es dem Verein hilft, dann ist es gut und ich hoffe, dass es hilft.
Der angesprochene Zweite, Christoph Peschek, gibt gestern bekannt, dass er seine Tätigkeit als Geschäftsführer Wirtschaft bei Rapid beenden wird.
Da es in den letzten Wochen und Monaten sehr starke Anfeindungen gegen meine Person gegeben hat und ich weder meiner Familie noch mich selbst irgendwelchen Kampagnen aussetzen möchte, ist für mich unter diesen Rahmenbedingungen ein Weiterarbeiten für den SK Rapid nicht zielführend. Warum ich nun für die Niederlage gegen Vaduz verantwortlich sein soll, weiß ich nicht. Ebenso weiß ich nicht, warum die Mannschaft besser spielen soll, wenn Christoph Peschek nicht mehr beim SK Rapid ist.
Und wie geht es mit Ferdinand Feldhofer weiter?
Sie gehen davon aus, dass Sie kommende Woche noch Trainer von Rapid sind?
Auf jeden Fall. Er bleibt.
Die große Frage in Hütteldorf, wer wird der nächste Präsident? Hans Krankl schließt eine eigene Kandidatur aus.
Ich bin ein Fußballspieler, ein Fußballexperte, ein Fußballliebhaber. Aber kein Präsident und kein Mann der Wirtschaft.
Zurück heute Mittag in Ebreichsdorf und apropos Präsident. Steffen Hofmann arbeitet ja an einer Liste für eine Kandidatur. Ist es schon fix, dass Sie Präsident werden wollen? Darüber möchte er nicht sprechen, aber wie sehen das andere? Wäre Hofmann als Präsident geeignet?
Ja, da müsste er einen Euro-Millionen-Jackpot machen. Das hätte einen Sinn. Ansonsten kann man nicht vorstellen, dass der Steffen da einen Club führen kann. Er war ein super Fußballer, aber man braucht schon eine Persönlichkeit, die auch wirtschaftlich sehr potent ist.
Ja, ich kenne den Steffen seit 20 Jahren. Also Steffen ist im Grunde genommen Rapid. Ich glaube, er könnte auch gewisse Ruhe reinbringen. Aber natürlich ist er auch sehr jung für diese Position. Aber wenn ich es jemandem zutraue, dann dem Steffen.
Viele Fragen sind offen. Fakt ist, es sind extrem turbulente Zeiten beim SK Rapid. Das ist auch beim Golfturnier in Ebreichsdorf allen bewusst.
Tja, auch frische, interessante Aussagen. Schön, wieder mal Gustl Starek zu sehen.
Ja.
Ja, ist ja im Golfen mittlerweile zu Hause. Sehen Sie es ähnlich, dass es für Steffen Hofmann eine schwierige Aufgabe wäre? Oder anders gefragt, trauen Sie es ihm zu?
Nein, ich traue ihm das schon zu. Ich glaube, das geht nicht darum, ob er persönlich jetzt wirtschaftlich so gebettet ist, dass er da beim Verein was zuschüssen kann. Aber man braucht das Netzwerk. Und ich glaube, dass der Steffen da schon in den letzten Jahren viel gearbeitet hat an seinem eigenen Netzwerk. Also das traue ich ihm auf jeden Fall zu, wenn die Leute, die für die Wirtschaft verantwortlich sind, hinter ihm stehen.
Ja, das Thema, das ja immer bei Rapid mitschwingt, auch in diesen Tagen natürlich, ist die Frage, wie groß ist die Macht der Fans? Es ist eben ein Mitgliederverein. Man spricht dann natürlich in erster Linie vom Block West, von der Westtribüne. Sehen Sie das auch so, dass das vielleicht eben ein Thema ist, dass der Einfluss möglicherweise zu groß ist? Andererseits könnte man sagen, es ist sehr demokratisch vielleicht auch. Ich weiß es nicht.
Ja, wie vorher gesagt, also da habe ich zu wenig Einblick, wer dort welchen Flügel bedient. Traue ich mir da kein Urteil abzugeben.
Ja. War Rapid eigentlich einmal für Sie ein Thema?
Ja, es war mal vor, als ich als Spieler aufgehört habe, dann im Management bei Stalins, hat es damals geheißen. Ja,
Nachfolger von Festings.
Habe ich einen Anruf vom Herrn Kaltenbrunner erhalten und habe mich dort einmal mit denen unterhalten. Aber ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, für mich schließt sich mit der Austria ein bisschen der Kreis. Ich, als Spieler wollte mich der Joshi Walter zwei, dreimal da nach Wien holen. Ich habe mir damals nicht getraut, weil da hat es einen Herrn Prohaska gegeben und ich habe mir gedacht, das ist zu stark für mich. Der hat dann auch noch nach Rom gegangen ist. Und ich habe schon in meiner Zeit als Berater sehr eng mit der Austria, vor allem mit dem Tommy Baritz, zusammengearbeitet gehabt, den ich sehr schätze als Fußballexperten. Und wie gesagt, dann war das eine logische Entwicklung, dass das jetzt sich der Kreis schließt und ich da bei der Austria gelandet bin.
Ja, Tommy Baritz ist ja auch ein ehemaliger Mitspieler gewesen bei der Föst. Aber warum ich das Thema auch so anspreche und finde ich auch ganz gut, vielleicht auch den Unterschied herauskristallisiert, ist die Sache bei Rapid eben der Mitgliederverein, wie man sich auch selbst sieht. Und dann ist es vielleicht ganz angenehm, dass man bei der Austria unter Anführungszeichen als Investor viel mehr Möglichkeiten hat, oder?
Ja, es ist, ich glaube, man hat bei der Austria gesehen, dass in den letzten 10 Jahren, dass vor allem nach der Champions League-Qualifikation damals mit, ich sage immer, fremdem Geld nicht ordentlich gewirtschaftet wurde. Die Austria ist vor dem Abgrund gestanden und dann verstehe ich immer nicht die Angst vor einem Investor, der jetzt, wenn ich meine Person hernehme, der sein eigenes Geld dort einsetzt. Also warum sollte er der Austria was Schlimmes wollen? Ganz im Gegenteil, ich drehe jeden Euro dreimal um, bevor man was ausgibt, weil man ja natürlich versucht, seinem eigenen Geld nicht zu schaden. Jetzt verstehe ich, wenn da ein saudi-arabischer Investor kommt, dass die Fans keine Freude haben. Ja. Aber wir haben geschaut, dass das Ding in Österreich bleibt und versuchen natürlich, das Beste für die Austria rauszuholen. Und man darf ja auch nicht blauäugig sein. Also es wird keiner glauben, dass in Salzburg, beim LASK, beim WRC, dass die Mitglieder entscheiden. Also ich glaube, dass das in Österreich schon ein bisschen verschwimmt. Ja. Und ja, Sturm Graz und Rapid gelten nach wie vor als große Mitgliedervereine und da ist auch gar nichts daran auszusetzen. Aber man muss natürlich schauen, wo man bleibt, wie man das Budget auftreibt und wer dann entscheidet, wie das ausgegeben wird.
Als es dann fix wurde Anfang des Jahres, dass Sie eben als Investor einsteigen und damit auch der Austria aus einer schwierigen Lage zumindest vorerst helfen, fragt man sich oder haben sich viele gefragt, warum wird man Investor bei der Austria? Geht es da um Altruismus, also Edelmut oder dann doch ums Geld?
Nein, ich glaube, es ist ein bisschen eine Mischung. Also für mich war klar, ich möchte noch was im Fußball tun. Ja. Ich habe auch den Ehrgeiz, dass ich sage, und das ist vielleicht auch ein bisschen ein Ego, zu zeigen, dass das beim LASK keine Eintagsfliege war, dass ich, wie Sie es vorher gesagt haben, mittlerweile 40 Jahre in dem Geschäft bin und traue mir zu wissen, wie die Mechanismen laufen, wie man Mannschaft zusammenstellt. Und das will ich da unter Beweis stellen. Und natürlich will ich nicht, dass mein Geld beim Fenster rausgeschmissen wird. Ja, natürlich sollte es den Wert erhalten, wenn möglich ist, den Wert steigern. Aber das finde ich nichts Verwerfliches.
Ja, hat auch keiner behauptet. Jetzt haben Sie also schon eigentlich uns auch zu verstehen gegeben, was der Antrieb ist, die Motivation. Sie wollen es also noch einmal allen beweisen. Sind Sie ein Getriebener?
Ja, im Fußball, glaube ich, kann man das so sagen. Ich denke, dass das Fußballgeschäft immer schnelllebiger wird und sich in den letzten Jahren ganz, ganz viel verändert hat. Wie gesagt, ich habe auf der anderen Seite gearbeitet, meine Freunde sagen immer auf der Tagseite und bin jetzt wieder auf der Vereinsseite tätig.
Viele sagen, das ist ehrlicher.
Ja, das glaube ich gehört auch dazu. Zu dem gesamten Karussell. Aber wenn man sich die Lebenszeit von Trainern, von Managern anschaut, wie viele Spieler, wie viele Jahre bei Vereinen sind, hat sich natürlich das in den letzten Jahren sehr, sehr verändert. Und ich glaube aber, dass ich mir das Know-how erworben habe, dass man da Austria schon wieder auf die Spur bringen kann.
Ja, Sie sind auch deshalb bei der Austria, weil eben die Zusammenarbeit mit dem LASK in Brüche gegangen ist, auch infolge eben dieser Funktionssperre. Sie haben schon gesagt, da ist Ihnen eingangs der Sendung, dass Ihnen Unrecht eigentlich da aus Ihrer Sicht auch widerfahren wurde, vor allem was die Höhe der Strafe betrifft. Ist das das Schlimmste an dieser Sperre, die Höhe an sich oder die Strafe?
Nein, es ist die Höhe. Also es ist darum gegangen, dass ich noch bei einer Firma beteiligt war und ich bin dort gefragt worden, ob ich das bestreiten will. Sag ich, brauche nicht bestreiten, das steht ja im Firmenbuch. Ja.
Müssen wir vielleicht erklären. Also es geht um Third-Party-Ownership letztlich auch. Sie waren Spielerberater, hatten eine Agentur.
Nein, es geht nicht um Third-Party-Ownership.
Naja, als Beteiligter, einer Agentur, Beteiligter an einer, also das Urteil zumindest des, des Strafsenats war ja so, dass sie während der Zeit als LASK-Vizepräsident, um das geht es ja, also indem sie eine Funktion gehabt hat, dass sie bei mehreren Gesellschaften Anteile hatten und Funktionen, die im Bereich der Spielervermittlung angesiedelt waren.
Ja, ja. Und ich habe aber die Agentur schon 2018 verkauft gehabt, war dort nur im Firmenbuch, bis ich mein ganzes Geld gekriegt habe sozusagen. Und das hat sich überschnitten, weil ich 2019 schon LASK-Vizepräsident geworden bin. Und daher habe ich gesagt, ja, ist okay, wenn dort eine Strafe fällig ist, dann muss man die auch hinnehmen. Aber die ist natürlich dann vorerst mit 18 Monaten unverhältnismäßig hoch ausgefallen und darum bin ich auch in die zweite Instanz gegangen. Aber wie gesagt, das war dann schlussendlich mit der Grund, warum es dann beim LASK in die Brüche gegangen
ist. Man könnte natürlich auch sagen, wenn etwas nach den ÖFB-Regularien, nach der sogenannten Rechtspflegeordnung nicht okay ist oder vielleicht sogar aus Ihrer Sicht trotzdem okay war, muss es dann moralisch auch okay sein?
Sie meinen, ob ich moralisch verstoßen habe? Oder?
Möglicherweise, das kann man vielleicht auch nur für sich selbst beantworten.
Ja, nein, dort, das kann ich reinen Gewissen sagen, dass dort überhaupt nichts mehr, also es war eher umgekehrt, dass ich 2016, 2017 von meinen Firmenmitgliedern schon Vorwürfe gekriegt habe, dass ich mich nur mehr um einen Verein kümmere, weil ich auch nach 20 Jahren Spielerberatung dem ein bisschen müde geworden bin. In den letzten Jahren ist auch in der Beraterszene ist da ziemlich viel Wildwuchs. Die FIFA hat das freigegeben. In meinen Anfangsjahren hat man nur eine Prüfung machen müssen, eine Summe
muss hinterlegen müssen. Muss man lizenzierter FIFA-Vermittler?
Man lizenzierter FIFA-Vermittler sein. Das ist dann aufgelöst worden und da ist ziemlicher Wildwuchs. Dann sind nur viele Väter und Onkeln, die sich bemüßigt gefühlt haben, in dieses Geschäft einzusteigen. Und dort habe ich mich immer weiter zurückgezogen, habe natürlich den Fehler macht, dass ich dort nicht auch das in der Position, in den Beteiligungen gecuttet habe, weil ich mir gar nichts dabei gedacht habe. Ja? Und das ist mir eben dort dann am Kopf gefallen. Ja.
Also in dieser Zeit da letztes Jahr im Sommer und dann im Herbst, wo Sie gesagt haben, war für Sie auch nicht so einfach. Haben Sie da auch die Freude zwischendurch am Fußball verloren?
Na, die Freude am Fußball habe ich nicht verloren, aber ich habe dort beim LASK eigentlich den Glauben an die Menschheit verloren, unter Anführungsstrichen, weil dort eigentlich Freunde von mir gesessen sind, die mich dann attackiert haben, bei der Bundesliga angezeigt haben. Und das war schon ziemlich enttäuschend, eine enttäuschende Lebenserfahrung, weil wir eigentlich als Freunde des LASK dort angetreten sind. Und dort hat es dann das große Zerwürfnis gegeben.
Als Feinde kann man sagen, ist man auseinandergegangen,
oder? Ja, wenn man so will, ja.
Ja. Wer hat Sie eigentlich in dieser Phase aufgefangen?
Ja, in dem Fall meine Frau und meine Familie. Ich glaube, das ist bei jedem Menschen so, wenn man mal da ein bisschen eine Talfahrt hat, dann ist man froh, wenn man eine große Familie hat, die einem hilft und eine Frau hat, die einen dort stärkt. Muss ich zugeben, das hat mich schon Substanz gekostet, also ich habe das nicht einfach so hingenommen, habe mir dann gedacht, ich bin fast 60 Jahre alt, also das war es dann mit der Fußballkarriere, bis halt dann das Austria-Ding ins Rollen gegangen.
Wir haben auch ein paar Bilder vorbereitet von Ihrer Frau, ich glaube, der bunte Ehe wurde erst vor kurzem geschlossen.
Ja, ist ganz interessant, natürlich habe ich meine Frau auch durch den Fußball kennengelernt, bekannterweise mit einem Rapid-Spieler. Da habe ich den Kevin Wimmer nur in London betreut. Der war damals in Tottenham. Und dort habe ich meine Frau kennengelernt. Und auch dort habe ich mich jetzt wild entschlossen, dann im Mai mit 60 nur den Bund der Ehe einzugehen zum ersten Mal. Und bin froh, dass wir den Schritt gemacht haben. Und wie gesagt, sie steht auch kompromisslos hinter mir.
Ja, ist nie zu spät. Für den Bund der Ehe, aber das ist vielleicht ganz interessant in der Phase, weil Sie gesagt haben, Sie haben ja letzten Herbst, im November glaube ich, den 60. Geburtstag, Dezember, den 60er gefeiert. War das dann auch eben der Punkt, wo Sie überlegt haben, weil Sie nicht den Glauben an den Fußball verloren haben, aber vielleicht an die Menschheit, wie Sie gesagt haben, etwas ganz anderes zu machen vielleicht noch? Ich meine, die Möglichkeit hätten Sie ja, Sie sind ja oder gelten ja als finanziell unabhängig.
Ja, es ist so, dass das hat schon ein bisschen früher angefangen. Vor Dezember, ich habe da einen Anruf aus Katar bekommen, wie man, glaube ich, den Medien entnehmen hat, China, war dort die Gruppe um den Bravo und den Markus Ecker, den man vielleicht noch aus Red Bull-Zeiten kennt, und die haben mich angerufen und haben gesagt, ob ich nicht, sie sind interessiert, bei der Austria einzusteigen. Ich habe beim LASK aufgehört und ich sei ein Fußballexperte und ob man dort nicht einen Deal finden kann. Und ich bin dann nach Katar geflogen für einen Tag und habe mir das dort angehört, die mir erzählt haben, dass sie 5 Hauptstadtclubs einkaufen wollen, dass in Estoril schon eingestiegen sind, in Lissabon, an Madrid, der Zweitligist, den neuen Club in Brüssel gekauft haben. Und sie würden noch Slavia Prag und an Austria Wien interessiert sein. Und ich habe mir das angehört und bin dann wieder nach Wien zurückgeflogen, und genau wie in Wien gelandet bin, hat mich der Vizepräsident Raimund Haretta angerufen und hat gesagt, ob wir sie nicht treffen können. Und bei der Heimfahrt haben wir uns in Amstetten getroffen und dort ist eigentlich dieses Konstrukt entstanden. Ich habe dann ehemalige Weggefährten oder ehemalige Spieler wie im Basti Beudel sanft gezwungen, dass da mit hat. Und der Raimund hat die andere Seite eingesammelt, und dann haben wir, obwohl wir ein bisschen weniger geboten haben wie die anderen Kontrahenten, haben wir den Zuschlag gekriegt, weil jeder froh war, dass das in Österreich bleibt, dass die AG mit Leuten besetzt wird, die von da sind, und man hat mir auch zugetraut, dass ich das sportlich in den Griff bekomme.
Ja, weil Sie schon ansprechen, vielleicht, wir haben eine Grafik vorbereitet, wenn es der Jürgen Werner schon anspricht, wie da sozusagen die Millionen investiert worden sind und von wem. Wir haben stellvertretend herausgeholt die Freunde der Austria, dazu gehört ja die Familie Alaba, also David Alaba mit 2,5 Millionen, dann das Präsidium, also unter anderem David Alaba, er selbst hat nicht 2,5 Millionen, aber unter anderem stellvertretend das Präsidium, Raimund Haretta und Frank Hensel, und eben der größte Brocken sehen wir Jürgen Werner, Sebastian Brödel und dann auch noch eben Andreas Sadlo, der ja auch mal bei Leipzig und jetzt bei Roof, glaube ich, ist. Das sind sozusagen diese Summen um eben fast die Hälfte der Anteile bei der Austria AG zu erhalten. Eben, und deswegen meine Frage eben, wenn man etwas investiert, dann erwartet man sich ja auch immer etwas, ne? Also was ist dann eigentlich die Erwartungshaltung?
Ja, die Erwartungshaltung ist natürlich, dass das Geld nicht verloren ist. Ja. Es gibt ja auch, und das war ja den Austria-Verantwortlichen ganz wichtig, es gibt ja auch für den Verein, ja, die immer noch 51% der ganzen Geschichte besitzen, gibt es immer die Möglichkeit, uns auszulösen. Ja. Aber auch dort ist natürlich der Sinn, dass man Austria Wien wieder dorthin bringt, wo es meiner Meinung nach hingehören, nämlich das ist Top 4 in Österreich, und das würde regelmäßige Europacup-Teilnahme beinhalten, und ich glaube, in einem Verein kann man nur, gerade in Österreich, in zwei Arten Geld verdienen, das heißt Spielertransfers und das heißt Europacup-Einnahmen. Und das bedingt sie sogar ein bisschen, ja, weil die Spieler natürlich mehr wert werden. Siehe jetzt, Sturm Graz hat das deutlich vorgezeigt und super gemacht, ja, dass man den Verein dann sukzessive in eine andere Ebene, und das ist natürlich unser Ziel. Ja, und ich hoffe natürlich, dass das Geld nicht weg ist. Ich habe dort zu meiner Tochter gesagt, wir überweisen da an Austria Wien, und sie hat gesagt, Papa, das Geld, was du gesagt hast, das rühren wir nie wieder an. Also genau das überweisen wir jetzt an Austria Wien und hoffe natürlich nicht, dass das weg ist. Ja. Und wie gesagt, ich hoffe natürlich auch, dass mit unserem Investment und mit unserem Know-how, ja, dass die Austria dort wieder auf den richtigen Weg kommt. Und ich habe schon ein paar Mal erwähnt, wie die Austria hat hohe Schulden, wir haben einen dicken Rucksack mitgekriegt. Ich habe gesagt, wir haben jetzt den Patienten aus dem Koma erweckt, ja, aber wir sind immer noch in der Intensivstation. Und der nächste Schritt muss sein, dass man auf die Bettenstation kommt und dann schaut, wie man wieder ganz gesundet.
Das wollte ich nämlich gerade fragen, aufgrund dieses Zitats, was kann man sich exakt darunter vorstellen, dass man noch auf der Intensivstation ist?
Dass es immer wirtschaftlich nur immer knapp ist, ja, weil natürlich du durch die Schulden und die Tilgungen für das Stadion, Rückzahlung von Krediten, dass es nach wie vor beim Gesamtbudget gilt, Einsparungen zu machen. Es sind ganz viele Dinge, die rundherum, wo die Austria ganz viel Geld ausgibt, was nicht in die Mannschaft fließt. Also im Budget muss man das Geld verschieben zur Mannschaft, also dass bei der Mannschaft mehr landet, dass wir da mehr zur Verfügung haben.
Wie ist der Verteilungsschlüssel im Moment also nicht so, wie Sie sich wünschen?
Nein, ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt. Die internationalen Vereine haben ihre Budgets bekannt gegeben und was da der Prozentsatz zum Gesamtbudget ist. Ist
für die Mannschaft, also für den Spielerkader.
Genau, ist Bayern München mit 58% die geringsten international, weil die großen englischen oder vor allem die spanischen Clubs haben weit über 70% und wir haben bei der Austria 29%. Und das ist natürlich kein Verhältnis und das muss geändert werden.
Weil wir und wie wirken Sie da ein?
Ja, der Punkt ist, dass wir auf der einen Seite Einsparungsmaßnahmen machen. Wir haben auch den großen Block des Staffes, der nicht Fußball ist, schon sehr, sehr reduziert. Ja. Und auf der anderen Seite, einnahmenseitig, versucht man natürlich, dass man Sponsoren gewinnt, Sponsoren zurückgewinnt, dass man versucht, neue Wege dort zu gehen, dass man Leute, die schon bei der Austria mit dabei waren und gesponsert haben, dort wieder gewinnt, weil es muss einnahmenseitig und ausgabenseitig was passieren, weil, und jetzt kann man sagen, ich kann über eine Zeit lang Leute gewinnen und für eine Idee gewinnen und die dann da noch mit und spielen dann für die Austria, aber auf lange Sicht, wenn ich Top 4, Top 3 erreichen will, muss ich auch so bezahlen, sonst kommen die nicht her. Also nur das sagen jetzt, ja, da geht es jetzt aufwärts und das wird, aber wenn die Spieler woanders das Doppelte verdienen können, dann sind sie weg. Und dieses Gap müssen wir versuchen zu schließen.
Ja, für viele bei der Austria im Umfeld gilt ja Markus Kretschmer, der langjährige Vorstand der Austria AG, als einer der Hauptverantwortlichen für den finanziellen Engpass, den es bei der Austria gibt. Dabei hat er ja die Austria gerade nach der Ära von Frank Stronach stabilisiert, also nach dem Ausstieg von Frank Stronach. Doch danach bekommt alles bei der Austria eine Eigendynamik, spätestens eben mit dem Neubau der Generali Arena. Kretschmer musste deshalb auch vor einem Jahr die Austria verlassen und jetzt spricht er heute erstmals auf Sky mit Christoph Jochum über die Situation, wie er sie erlebt hat.
Das Vereinsgelände der Vienna Vikings in Wien-Simmering. Markus Kretschmer schaut an diesem Abend beim Training vorbei. Er ist hier als Berater tätig, eine spannende Aufgabe. Vom Stressfaktor nicht mit der Austria vergleichbar.
Ich hatte dann doch im Herbst auch ein sehr offenes Gespräch mit meiner langjährigen Ärztin und die hat schon gesagt, Herr Kretschmer, das war schon ganz gut, glaube ich, auch für Ihre Gesundheit, dass Sie hier eine Veränderung vorgenommen haben. Das lässt dich dann natürlich auch einmal ein bisschen nachdenken. Du hast wirklich 20, 21 Stunden am Tag gearbeitet, liegst dann im Bett, schläfst nicht die ganze Zeit und am nächsten Tag komm, es geht weiter.
Dazu kommt vor allem im Frühling 2021 der besonders unangenehme Faktor der persönlichen Anfeindungen. Kretschmer in der öffentlichen Wahrnehmung, der Sündenbock für die sportliche Misere, Kretschmer der Verantwortliche für die verfahrene finanzielle Situation, das Gesicht der Krise.
Ich persönlich habe es doch versucht, auch mit einer Distanz zu nehmen. Aber wenn dich dann natürlich die Polizei fragt, Herr Kretschmer, wie lange bleiben Sie heute im Büro, wann kommen Sie morgen? Wenn du natürlich die Sorge deiner Familie und deiner Freunde hast, dann geht das letztendlich an die Substanz. Auch wohl dann der logische Schritt, dass ein Reibebaum, wie es dann letztendlich Markus Kretschmer für gewisse Gruppierungen war, sozusagen andere Wege gehen muss.
Der Neubau der Generali Arena, für den Club einerseits natürlich ein enormer Schritt nach vorne. Andererseits ist es die vor allem dadurch entstandene Schuldenlast, die Austria existenzbedrohend nah an den finanziellen Abgrund bringt.
Vielleicht manchmal zu viel Risiko gegangen, was sich im Nachhinein dann natürlich, und da ist man immer klüger, als zu hohes Risiko dargestellt hat. Und das dann eine Spirale ist, die sich dreht, nicht den sportlichen Erfolg zu haben, nicht europäisch zu spielen, nicht die Transfers zu haben. Das war dann, und dann nicht zu vergessen, die Pandemie, die daher natürlich auch einen Rückschlag gegeben hat. Das war dann schon eine Kumulierung von Ereignissen, die es dann letztendlich sehr, sehr schwer gemacht hat. Natürlich ist Markus Kretschmer für vieles gestanden, aber es war ja ein Team am Werken und es hat immer wieder Gremien gegeben, die diese Entscheidungen, die auch richtungsweisende Entscheidungen waren, getroffen haben.
Nicht ganz so richtungsweisend die Entscheidung für die Zusammenarbeit mit der Insignia-Gruppe. Mit großen Ambitionen gestartet, ist sie letztlich ein Flop und wird nach kurzer Zeit beendet.
Da muss man natürlich sagen, mit der Weisheit des Rückblicks, natürlich hat man dann letztendlich die falsche Entscheidung getroffen. Von der Grundidee war sie meiner Meinung nach sehr gut. Das Spannende an der Insignia-Geschichte war ja, dass der Club in der ersten Phase keine Anteile direkt abgeben wollte von der Aktiengesellschaft, sondern einfach eine gemeinsame Gesellschaft auf internationaler Ebene, weil dessen war man sich bewusst, dass es ja nur am österreichischen Markt sehr, sehr schwierig sein würde, hier neue Partner finden zu können durch die ganzen Gegebenheiten.
Auch wenn Kretschmer einst häufig wie der alleinige Macher in Wien Favoriten wirkt, das Kuratorium und der Aufsichtsrat sind mächtig. Im Schatten der Öffentlichkeit gilt es, ein Netzwerk an Befindlichkeiten stets bei Laune zu halten.
Von diesen Gremien ist auf der einen Seite sehr viel Kraft ausgegangen, weil du gute Leute zum Club gebracht hast, auch starke wirtschaftliche Partner. Aber natürlich war auch dieses Gremienmanagement dieser verschiedenen Stoßrichtungen, und auch dafür war ja Austria Wien schon in der Historie bekannt, dass sehr viele Leute versuchen, einen Input zu geben, aber dass auch durchaus Leute mitreden oder mitreden wollen, die wenig wirtschaftlichen Input bringen. Und das ist dann natürlich sehr schwierig. Ich habe mich immer wieder konfrontiert gesehen, das Gefühl zum x-ten Mal die gleiche Story zu erzählen. Und die Zeit fehlt dir aber dann natürlich wieder vielleicht in anderen Bereichen.
Man muss einiges aushalten bei der Austria. Jürgen Werner wird diese Erfahrung noch machen, aber ihn im Team zu haben, hätte schon früher geholfen.
Wir waren uns bewusst, dass wir diese Kapitalkraft und auch das Know-how von außen durchaus gebrauchen können. Jürgen Werner ist ja, glaube ich, am österreichischen Markt schon sehr, sehr lange bekannt. Auch Austria Wien hat in der Vergangenheit mit ihm, als er noch auf der Spielermanagement-Seite war, sehr gute Erfahrungen gemacht. Und jetzt mit dem Netzwerk, dass gewisse Spieler hier auch diese Perspektive sehen, glaube ich, ist das ein sehr guter Input, von dem Austria Wien noch sehr profitiert. Kann.
24 Jahre lang ist die Austria das Zuhause von Markus Kretschmer. 24 Jahre mit großen Erfolgen, aber ohne Happy End. Das wird noch einmal klar beim Blick zurück an diesem Abend, beim Training der Vienna Vikings.
Tja, der ehemalige Austria-Vorstand Markus Kretschmer mit, wie finde ich, interessante Aussagen. Wie bewerten Sie das, was er gesagt hat?
Ja, ich sage, ein Großteil ist dort nachzuvollziehen. Ich habe schon vor 24, 23 Jahren mit Markus damals Bundesliga 2000 Konzept gemacht, nur in einer anderen Funktion. Aber ich glaube, das ist, was in dem Bericht schon dargestellt wurde, man macht meistens im Erfolg die größten Fehler. Und dort war für mich so ein bisschen ein Knackpunkt die Qualifikation für die Champions League bei der Austria, wo man dann glaubt hat, man kann investieren, man kann ein Bayern München des österreichischen Fußballs aus Austria Wien machen. Und diese Spirale, die der Markus geschildert hat, man glaubt, man investiert, dann kommt das Stadion dazu. Und dann sagt man, ja, jetzt sind wir nicht im Europacup gekommen, jetzt müssen wir nur mal investieren, dass man wieder in den Europacup kommt. Und die Spirale geht dann in die andere Richtung, wie es halt bei anderen Vereinen in die positive Richtung geht. Das ist dann fatal gewesen, wo man aus meiner Sicht jetzt im Nachhinein gesehen, wenn ich das schon ein bisschen Loch auf, Loch zu Politik gemacht hat und die dann gemündet hat, dass man ihm einen Investor gesucht hat, wo man bei der Insignia dort, auch dort meine Recherche im Nachhinein, sind für unglückliche Zustände zusammengekommen. Aber im Endeffekt glaube ich, das ist Geschichte. Wir müssen jetzt schauen.
Aber Sie werfen ihm das konkret vor mit der Aussage, wo Sie auch gesagt haben, die finanzielle Schieflage, von der Sie auch heute gesprochen haben, die Sie da bei der Austria erkannt haben, haben Leute verursacht, die mit fremdem Geld eben Schulden gemacht haben. Das trifft ja direkt den Vorstand Finanzen.
Ja, ich sage, das ist, er war ja nicht alleine dort verantwortlich. Ja. Aber natürlich gehört das dazu. Und Das ist ja auch der Tenor im Verein gewesen. Ich glaube, dass der Markus trotzdem ein fähiger Manager ist, der dort aber am Schluss überfordert war und ganz viele Aufgaben sich auf ihn fokussiert haben. Und das war nicht der richtige Weg, sondern das hätte dort, und das hat er, glaube ich, im Bericht, seit Tommy Baritz hat es keinen Vorstandssport mehr gegeben, und das Gegengewicht war nicht da, und das hat schlussendlich dazu geführt, dass dort das ein bisschen ein Sololauf geworden ist.
Er hat ja auch über Gremien gesprochen. In der Tat gibt ja Präsidium, Kuratorium, wie heißt das dritte? Verwaltungsrat?
Verwaltungsrat.
Ja, und ich glaube, da hat man herausgehört, das sind viele Befindlichkeiten. Haben Sie das auch schon vernommen als Investor, oder ist das für Sie kein Thema? Weil wer zahlt, schafft an?
Nein, so ist es nicht. Dort sollte das natürlich ein Teamwork sein. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, seit ich hier bin, hat es keine Anfeindungen gegeben. Ich habe gesagt, das war für mein Ego sehr gut. Ich bin da wirklich empfangen worden, und jeder hat gesagt, jetzt kommt der Jürgen Werner, jetzt kriegen wir das hin, weil uns bis jetzt die sportliche Expertise gefehlt hat. Ja, und man braucht sich ja nur den ehemaligen Aufsichtsrat anschauen, das Who is Who der Wiener Firmen. Also natürlich erwarte ich mir auch, dass man dort wirtschaftlich einen Beitrag leistet, dass man schaut, aber ich sage, es hängt immer ein bisschen am sportlichen Erfolg. Ja, ich habe gesagt, wir müssen den Zug wieder aus dem Bahnhof bringen. Wenn der fährt, werden wieder ganz viele aufspringen, und wir haben es jetzt schon erlebt, dass ganz viele Austria-Sympathisanten wieder gekommen sind. Wir haben fast 6.000 Mitglieder, das hat es in der Meistersaison nicht gegeben. Wir haben über 5.000 Abos verkauft, wir haben gegen Fenerbahce ein ausverkauftes Stadion seit Jahren wieder im Europacup gehabt. Also es ist schon ein bisschen eine Welle entstanden, die man aber natürlich reiten muss, weil wenn wir wieder Zwölfter werden oder Neunter, dann interessiert das wieder in einem Jahr keinen. Und daher hat man auch jetzt versucht, hier zu investieren, obwohl es ein Balanceakt war, wirtschaftlich natürlich. Aber um dort dran zu bleiben, wir sind mit minus 3 Punkten gestartet. Also es waren nicht die einfachsten Voraussetzungen, aber ich glaube, dass wir trotzdem am Weg sind.
Ja. Wir haben eine Zuschauerfrage an den Jürgen Werner, und zwar folgende, die natürlich auch dahingehend dazu passt, ob Sie planen, eine offizielle Funktion beim Verein einzunehmen.
Im Moment nicht, aus den vorher genannten Gründen, dass ich mich da beim LASK sehr verbrannt habe, ja, und ich will für die Austria überhaupt keine Angriffsfläche dort bieten und sagen, das ist schon wieder beherrschender Einfluss, der wird dort Vorstand, der wird dort in den Gremien. Also ich kann mir vorstellen, dass ich mal in den Aufsichtsrat gehe, weil das Kontrollinstrument ist für die ganze Sache, aber ich werde keine operative Tätigkeit da einnehmen.
Man könnte auch flapsig formulieren, es ist so einfacher, wenn man ohnehin das meiste entscheiden kann.
Ja, so ist es nicht, wie ich schon gesagt habe. Also nur mal, man vertraut mir, dass ich sportlich weiß, was zu tun ist, und ohne eingebildet zu sein, das mache ich jetzt 40 Jahre, und ich glaube auch, dass ich das kann, aber ich bin kein Wirtschaftsguru, ich bin kein Finanzexperte. Ich habe den großen Vorteil, dass ich jetzt 7 Jahre die Zahlen von einem anderen Verein gesehen habe und kann dort sagen, lass uns das einmal vergleichen. Und die Austria ist nur mal eine Nummer größer wie in Linz. Die Austria hat schon das eigene Stadion. Natürlich muss man das mal 2, mal 3 nehmen. Ja. Aber trotzdem sind ganz viele Dinge, wo ich sagen kann, Jungs, bitte machen wir das nicht so. Und bis jetzt habe ich auch Gehör gefunden.
Ja, aber es ist nicht ausgeschlossen. Das habe ich jetzt auch herausgehört, dass es einmal sich verändert, diese Situation.
Ja, aber ich sage jetzt...
Nicht in naher Zukunft.
Genau, in naher Zukunft nicht der Plan.
Ja, ganz interessant. Also Sie müssen natürlich zusammenarbeiten, intensiv, vor allem mit dem Sportdirektor, mit Manuel Ortlechner. Und wir haben einmal hineingehört, wie es Manuel Ortlechner sieht und auch einer seiner Vorgänger als General Manager, Peter Stöger.
Nachdem man mich nach wie vor noch immer als eine Art Rookie sehe oder als Junior, der jetzt seit 15 Jahren in diesem Business tätig ist, würde mich selber als sehr lernfähig und freudig bezeichnen. Bin ich sehr froh, jemanden an meiner Seite auch immer wieder zu haben, der mit Rat und Tat da ist. Das gibt ein gutes Gefühl, und ich freue mich auf das, was kommt.
Ich glaube, er ist eine gute Unterstützung für Manuel Ortlechner, der quasi neu in dem Geschäft ist, auf so einer Position ist, wird ihm auch gut tun, dass er da Unterstützung hat. Ob der Jürgen jetzt für sich, für seinen Lebenstraum, für sein Ego eine Position bei Austria Wien braucht, das weiß ich jetzt nicht.
Die Abläufe sind schon so, wie es nach außen gegeben ist, dass ich in dieser Rolle des Sportdirektors natürlich für das Ganze verantwortlich auch bin. Aber ich wäre natürlich dumm, wenn ich nicht auf die Expertise zurückgreifen würde, auf seine Meinung zurückgreifen würde. Und das werde ich auch weiterhin so handhaben.
Das heißt, Sie nehmen auch Tipps gerne an.
Na klar, das habe ich vor Jürgen Werner gemacht, dann mache ich auch mit Jürgen Werner und vielleicht auch noch nach Jürgen Werner.
Na bitte, das ist fast frech am Schluss, oder?
Ja, ja. Das werden wir morgen besprechen.
Nein, also das läuft also so hinaus, dass Sie mit ihm ständigen Austausch haben. Wie läuft dann so ein Austausch nach einem Spiel wie gestern?
Ja, wir sind 3 Stunden von Klagenfurt nach Wien gemeinsam gefahren und haben uns gegenseitig angesudert über den späten Ausgleich. Es ist so, dass wir schon sportlich dieselbe Idee vom Fußball haben, dass wir da, der Manu hat es ein bisschen so ausgedrückt, vorher war er bei der Austria, trainiert Riesenslalom in der ersten Mannschaft bei dem Young Violets, opfert und bei der AK Slalom, und das wollen wir natürlich in eine Disziplin bringen, und es geistert immer herum, der Jürgen Werner will einen LASK 2.0 draus machen und die müssen das und das spielen. Also das will ich überhaupt nicht, aber ich will natürlich einen modernen Fußball spielen, einen proaktiven Fußball spielen, und der soll sich von der ersten Mannschaft bis zu der Akademie und sogar bis zu den Damen durchziehen. Also es sollte mit freiem Auge erkannt werden, das ist eine Austria-Wien-Mannschaft, aber das dauert natürlich seine Zeit, das wird nicht in 3 Monaten passieren. Ich glaube, man muss dort eine komplette Kulturänderung durchführen, und wir haben es auch schon in ein paar Gesprächen, ich habe auch den naiven Gedanken, dass die alle grüß Gott und auf Wiederschauen und bitte und danke, dass man dort auch ein Umgehen miteinander eine Änderung reinkriegt, und dort glaube ich, dass die Austria auch für das steht. Man sieht, die Fans nehmen das an. Wir haben ein Ziel, junge Austrianer von der Akademie über die Young Violets in die erste Mannschaft zu bringen. Der Basti Brödel ist da jetzt bei einer Ausbildung bei der UEFA, und die kriegen immer so Statistiken mit, und da ist Austria Wien weltweit die Nummer 6 an Spielern, die sie von der Akademie über die zweite Mannschaft in die erste bringen, und das ist ein sensationeller Wert. Ja, also da sind wir in Österreich auch ganz vorne damit, und wie gelernt, das habe ich selber nicht gewusst, auf der ganzen Welt. Und das wollen wir natürlich beibehalten, weil es ja auch wieder Angst gehabt, dann halt er 3
von. Das heißt aber auch, dass vorher nicht alles sportlich schlecht war, weil das
überhaupt nicht.
Das ist ja nicht in den letzten 3 Monaten passiert. Ne?
Genau, und das ist ja der Manuel Ortlechner hat ja mit dem auch schon angefangen, und man sieht, dass das die Fans gutiert haben, es werden auch viel mehr Dinge verziehen, aber du wirst natürlich nicht, das sieht man immer, wenn man die Austria-Wien-Mannschaft, Rapid-Mannschaft, Sturm-Mannschaft, die Zweier-Mannschaften sieht, dass die ganz viel Talent haben und schön spielen, aber dann manchmal verlieren, weil ihm die Routine fehlt. Also muss man eine Mischung finden, wo Spieler, die das schon mal alles erlebt haben, die schon mal im Europacup waren, dass die mit den Jungen die richtige Mischung zusammenbringen.
Ja, Sie haben gesagt, Sie haben dieselbe Spielidee wie Manuel Ortlechner. Hat die auch der Trainer, der aktuelle, Manfred Schmidt?
Manni Schmidt ist grundsätzlich von einer ein bisschen anderen Idee gekommen, das braucht man auch nicht verhehlen.
Das ja. Weiß auch jeder.
Ja, das weiß auch jeder. Aber wir nähern uns dort an, ja, und wie ich eben gesagt habe, wir wollen proaktiven Fußball spielen, wir wollen uns nicht nur nach dem Gegner richten, sondern einen Austria-Wien-Stil, eine Austria-Wien-DNA entwickeln, und der Mann ist dort bereit. Ja.
Aber heißt das annähern auch dann zum Beispiel in letzter Zeit Dreierkette plötzlich?
Nein, ich maß mir das nie an, und das sollte auch der Sportdirektor Manuel Ortlechner nennen, dass wir in ein System oder in eine Aufstellung reinpfuschen, aber der Manni kommt schon und sagt, was glaubt ihr, wie stellt ihr hier das vor? Und ich glaube, dass nicht von einem System abhängig ist, ob wir 3-4-3, 4-3-3, 4-2-3-1 spielen, aber Verhaltensweisen notwendig sind, die man den Spielern mit an die Hand geben muss. Und dort glaube ich, wenn ich mir die Spiele in dieser Saison angeschaut habe, dass wir da natürlich nur Luft nach oben haben. Ja? Aber ich höre bei den anderen Vereinen immer, wie schwer das ist, Leute zu. Wir haben 10 neue. Ja? Also es war einfach notwendig, weil der Schnitt jetzt passiert ist. Teilweise unfreiwillig, weil Martell, Ohio, DeMarco, Benz haben wir nicht gern abgegeben. Teilweise waren wir froh, dass ein paar ausgrenzen. Und teilweise war es wie beim Grüne und beim Suttner, dass die dann auf einer anderen Ebene mit dabei sind. Aber das hast du einfach ersetzen müssen. Ja? Und das darf man in jeder Gemeinschaft, wenn die Hälfte wegbricht und ganz neue dazukommen. Und ich glaube aber, dass wir da charakterlich sehr gut liegen mit denen, die wir da geholt haben.
Bis Mittwoch, 24 Uhr, ist ja noch die Transferzeit. Passiert noch was?
Bei uns nicht, nein. Ich habe immer das Credo und das versuche ich auch mit Manuel Ortlechner so durchzuhalten, dass wir, wenn wir die Mannschaft zusammenstellen, dass am ersten Trainingstag, ich sage 95% der Mannschaft steht. Ja? Jetzt haben wir natürlich das Pech gehabt, dass mit Baldaxa und Raguz zwei verletzungsbedingt ausgefallen sind, wo wir natürlich gehofft haben, dass das schneller geht. Aber es ist, ich sage, man darf niemals nie sagen, weil in den letzten Transferteichen sind schon Dinge passiert.
Angeblich wissen Sie da ganz gut Bescheid.
Ja, da waren oft Nächte bis 24 Uhr und darüber. Aber grundsätzlich sollte immer so sein, dass man die Grundidee hat, dass wir jetzt schon an der Mannschaft fürs nächste Jahr arbeiten, weil ich das dort am Anfang auch gesagt habe, wenn wir diese unter Anführungsstrichen Kulturänderung schaffen wollen, dann werden wir 2-3 Transfer-Windows brauchen, dass wir dorthin kommen und vor allem auch versuchen, dass die Truppe auch charakterlich zusammenpasst, weil das ist natürlich notwendig. Nehmen wir jetzt das Fenerbahce-Spiel her. Ja, wenn wir natürlich die finanziellen Möglichkeiten, die Einzelspieler, die haben, vergleichen, ja, da werden wir nichts gewinnen. Ja, aber wenn wir eine Einheit schaffen, die gemeinsam attackiert, die gemeinsam Ziele verfolgt und wenn wir das festigen können, dann glaube ich, dass wir in den nächsten Jahren auch solche Truppen fordern können.
Ja, es ist das Schöne am Fußball, dass es viele Wege gibt, um erfolgreich zu sein. Sie haben angesprochen, Transferzeit, Transfers. Jetzt gab es die Verpflichtungen von Holland, von Gruber und Ragusch, sage ich bewusst, weil manche auch sagen, das ist die Rache des Jürgen Werner am LASK. Ist es so?
Nein, überhaupt nicht. Also das wäre dumm, wenn ich Spieler hole, nur weil ich mich rächen will. Ich bin super froh, erstens, dass ich die Spieler gekriegt habe, weil ich von allen dreien total überzeugt bin. Übrigens auch noch vom vierten, vom Dramé, der bei den Young Violets ist. Ich habe immer gesagt, ich bin froh, dass ich mittlerweile mit dem Präsident Gruber so ein Verhältnis habe, dass wir das hingekriegt haben. Ja? Und das Dritte ist, ich habe den Nagelsmann zitiert, der Upamecano und Sabitzer mitgenommen hat und jetzt unbedingt den Leimer noch will. Ja, warum? Weil er weiß, was die können und B, dass die charakterlich dazu passen. Und das ist der Hintergrund, wo ich mich bei diesen Jungs ganz sicher bin und mich auch verlassen kann. Und nur mal, das war ja nicht ein Alleingang vom Jürgen Werner, sondern da waren der Ortlechner und der Trainer mit involviert und die waren auch heilfroh, dass wir das kriegen können. Und wenn ich nehme nur von LASK, wenn ich mir das leisten könnte. Ja, weil ich einfach weiß, wie die ticken und wie die dastehen. Ja, bin völlig überzeugt, dass uns die helfen können. Ja. Natürlich war ein wenig ein Reibepunkt der Marco Raguz, weil wir dort Geld bezahlt haben. Ja, das eigentlich einem Verein, der am Abgrund steht, unter Anführungsstrichen, nicht zusteht. Aber ich glaube, das war einfach notwendig. Wir haben voriges Jahr 44 Tore geschossen und sind damit Dritter geworden. Das war in den letzten 10 Jahren die geringste Summe an Toren, die ein Drittplatzierter geschossen hat. Also habe ich gesagt, wir haben nur in Ohio verloren und waren eigentlich im Sturm schon minder besetzt.
Fit müsste heute noch werden, der Ragusch. Spielt er heuer noch im Herbst?
Auf jeden Fall. Ja. Also die Leute haben mich auch gefragt, wie kann man einen nehmen, der so eine Knieverletzung hat, weil er ja den Kreuzbandriss gehabt hat. Also wir haben beide Knie natürlich von Marco Raguz beim Medical Test vor der Saison prüfen lassen und Schichtrunden machen lassen und was weiß ich. Die beide Knie sind super in Ordnung. Der Marco Ragos hat drüber trainiert, der Marco Ragos hat mit Schmerzen gespielt und hat eine Fehlstellung dadurch in der Hüfte bekommen. Und das muss man ganz gut wieder hinkriegen, dass der wieder in die Spur kommt. Und daher lassen wir sich ja Zeit, weil das ein 4-Jahres-Projekt ist und nicht ein 3-Monats-Projekt.
Vorhin haben Sie gesagt, Sie hätten noch gern 4-5 vom Lars Gehoff, Sigmund Gruber und Didi Kübauer sind nicht von der Wohnzimmer-Couch gefallen, wenn das vielleicht eine Drohung ist. Jürgen, Sie waren knapp 8 Jahre oder um die 8 Jahre für den LASK mitverantwortlich, zunächst als Berater, dann auch als Vizepräsident. Was empfinden Sie heute für den LASK?
Na, ich habe gesagt, ich habe keine offene Wunde mehr, ich habe eine Narbe. Ja. Ich bin dann ein bisschen oder habe ein bisschen im eigenen Saft geschmort und habe mir gedacht, das ist da unfair. Ich habe da mitgeholfen, dass die aus der dritten Liga bis ins Viertelfinale gegen Manchester im Europacup, wir sind Zweiter geworden und jetzt ist das einfach nichts mehr wert. Aber ich habe mich dann mit einem Journalisten in Oberösterreich unterhalten, den Christoph Zöpfel, der mir dann gesagt hat, Jürgen, jetzt nimm die nicht so wichtig, den LASK wird es geben nach dir, nach den Freunden des LASK, nach Präsident Gruber. Das ist, was wir jetzt da bei Rapid gehört haben, der Verein ist einfach größer und nimm einfach das her, dass ihr 7 tolle Jahre gehabt habt mit super Europacup-Nächten, mit 2-mal Aufstieg, den Oli Glasner nach Wolfsburg gebracht, ein Trainer, den es von der zweiten Liga mitgemacht hat. Also weide dich an den Erfolgen, die es gehabt haben und hake das an und sag, was das nicht für eine klasse Zeit war. Und dort habe ich meinen Frieden gefunden und wie gesagt, kann jetzt mit dem LASK ganz normal kommunizieren.
Ja, ist ja eine interessante Zeit gewesen, dieses Kapitel LASK und Jürgen Werner. Mein Kollege Markus Klimmer hat Jürgen Werner in dieser Zeit auch immer wieder begleitet, auch besucht und hat den Blick ins Archiv geworfen. Sehr interessant, wie ich finde. Oje.
In dieser fast immer turbulenten Zeit beim LASK ist ein klein wenig Entspannung stets willkommen. So wie hier im Sommer 2019. Ein gutes Buch darf da nicht fehlen.
Ich mag sehr gern Biografien von Sportlern und erfolgreichen Leuten und versuche mir da immer ein bisschen was herauszupicken. Aber so oft sind die Tage nicht, dass ich da zum Lesen komme.
Und wenn ein Jürgen Werner tatsächlich entspannen kann, dann bedeutet das, die Dinge sind halbwegs im Gleichgewicht.
Mir hat der Hannes Wenninger, Gott hab ihn selig, einmal ganz flapsig gesagt, Jürgen, du musst immer schauen in einer Mannschaft, dass die Depperten nicht mehr sind wie die Gescheiden. Und so flapsig das klingt, trifft es den Nagel am Kopf.
Doch ist das beim LASK immer so? Im Dezember 2013 übernehmen die Freunde des LASK. Die Fans sind optimistisch.
Jetzt ist halt der Reichen immer da und das Leben einfach wieder für den LASK.
Aufbruchstimmung. Anfangs 14 Freunde des LASK mit ihm an der Spitze. Wolf-Dieter Holzhey, dem Nachfolger von Langzeitpräsident Peter-Michael Reichel. Der Aufstieg in die Bundesliga 2017, ein Meilenstein. Triumphe auch im Oberhaus. Für viele der Architekt dieses Erfolgs, Jürgen Werner. Dazu sein Präsident Sigmund Gruber. Ein gutes Team. Nur diese Freunde des LASK. Immer wieder gibt es Streit, sogar vor Gericht. Dazu die mögliche Kostenexplosion des Stadionneubaus. Baustellen sind ein treuer Begleiter.
Ich vertraue da unserem Präsidenten, der mir versprochen hat, das wird nicht auf mein sportliches Budget Einfluss nehmen.
Sein unerschütterlicher Optimismus sollte noch auf eine harte Probe gestellt werden. Das unerlaubte Mannschaftstraining und dann das. April 2021, die dubiosen Deals des Jürgen W. Laut einer Aufstellung aus dem Jahr 2017 und weiteren vertraulichen Urkunden aus späteren Jahren war Jürgen Werner entweder zur Gänze oder zumindest teilweise wirtschaftlicher Eigentümer der Transferrechte von mehr als 40 LASK-Spielern.
Der Newsartikel ist unwahr. Ich habe das denen auch schriftlich mitgeteilt. Leider habe ich kein Gehör gefunden.
Vor einem Jahr schließlich das Ende. Jürgen Werner wird nach der Aufhebung seiner Funktionssperre nicht mehr zum LASK zurückkehren.
Der Jürgen ist vor geraumer Zeit, ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen, gekommen und hat gebeten, von hier, sage ich jetzt einmal, aus der Gesellschafterstellung, sage ich jetzt, rauszukaufen. Dem wurde auch entsprochen. Und dann hat er mir vor kurzem mitgeteilt, dass er jetzt vorhat, bei der Austria aktiv zu werden. Das hat er mir ganz offen mitgesagt und ist für mich zur Kenntnis genommen.
Jürgen Werner, der Fußballpate. Sich so zu sehen, ganz sicher ein echter Tiefschlag.
Tja, der Titel hat Ihnen wahrscheinlich weniger gefallen, ne?
Ja, im Nachhinein kann ich ein bisschen lachen. Ich bin damals in Wels am Bahnhof gegangen und habe mir das News-Exemplar gekauft.
Gekauft auch noch?
Ja, ja.
Dass man dann sowas liest?
Zwei, drei Exemplare mitgenommen, weil meine Tochter gesagt hat, das ist der Tiefpunkt. Und die Verkäuferin hat dann das angeschaut und schaut mich an, schaut das Foto an und sagt, das ist aber cool, da sind Sie von oben. Sag ich, wenn man es liest, ist das nicht so cool. Und das war sicher mit ein Tiefpunkt, weil ich mich dort schwer getroffen gefühlt habe. Ja, und da ganz viele Dinge einfach nicht der Wahrheit entsprochen haben. Ja. Ich nehme nur ein Beispiel raus, da steht, der Joao Victor ist nach Wolfsburg verkauft worden und 4 Millionen und 2 Millionen sind in dubiose Kanäle verschwunden. Also wie das im heutigen Fußball gehen soll, weiß ich nicht. Wolfsburg hat einen Vertrag mit dem LASK gehabt und die haben an den LASK bezahlt. Und das war, natürlich wollte man mir dort ans Zeug flicken, was ja auch gelungen ist. Ich habe mir damals einen Medienanwalt genommen, weil ich das unbedingt ausräumen wollte, der gesagt hat, Herr Werner, das gewinnen wir auch, aber das wird eine unendliche Geschichte. Und ich habe mich dann zurückgezogen und habe gesagt, nein, ist nicht notwendig, die Schlagzeilen werden wieder verstummen und es wird hoffentlich wieder andere Tage geben. Aber dort war ich schon ziemlich angezählt, weil ich das weiß mittlerweile, dass das von Leuten angezettelt wurde, die sie vorher als meine Freunde bezeichnet haben.
Ja, und die Freunde des LASK, die gibt es in der Form auch nicht mehr. Sie haben vorhin gesagt, das Verhältnis zu Sigmund Gruber war so weit in Ordnung, dass die Transfers da im Sommer funktionieren konnten. Ist er noch ein Freund?
Der Sigmund Gruber und ich haben aus den Freunden des LASK uns herauskristallisiert, wo wir eigentlich den Verein dort geführt haben. Und das war ein bisschen Yin und Yang. Der Sigmund ist ein blitzgescheiter Mensch, der super mit Zahlen und Wirtschaft umgehen kann. Und ich habe für meinen Teil die Mannschaft und ein bisschen das soziale Umfeld dort abgedeckt. Und das ist dann, wie auch immer, durch die News-Geschichte, durch die Klagen und ist das zerrüttet worden. Ja? Und ich habe mir dann eigentlich erwartet, dass trotzdem meine Meinung noch gehört wird. Und dort war ich aber dann schon nach weniger Zeit nachbesetzt, unter Anführungsstrichen. Und dann habe ich, so wie es der Sigmund auch geschildert hat, ihm dann gebeten, dass man mein Verhältnis mit dem LASK auflöst. Und da war noch gar nichts von Austria oder so, sondern ich habe einfach gesagt, ich will eigentlich, dass meine Meinung gehört wird. Ja? Und nicht, dass ich dann sofort vor die Tür unter Anführungsstrichen gesetzt worden bin. Und dann haben wir das ordentlich beendet. Und wie gesagt, er hat es auch dann ordentlich beendet mit allen Dingen, die dort notwendig waren. Es hat eine Zeit gedauert. Und wie gesagt, ich war dort weit wohnt und habe mir selber Latte, bis ich dann gesagt habe, so Geschichte abgehakt. Wir haben jetzt ein Verhältnis, wo wir ordentlich miteinander reden können. Wir wissen auch, was man in den letzten Jahren miteinander aufgebaut hat und miteinander gemacht hat. Und mehr ist dazu nicht zu sagen.
Gibt es darüber hinaus noch einen Kontakt zum LASK, mit Spielern etwa oder so? Oder wie darf man sich das aktuell vorstellen oder ist das für Sie komplett abgeschlossen?
Nein, ich habe meine Sekretärin, die früher für mich privat gearbeitet hat, habe ich ja dann zum LASK geholt. Die ist noch immer dort. Ich habe nur viele Freunde dort, die nicht zu den Freunden des LASK gehört haben. Und ich verfolge das. Das sind Spieler, die ich geholt habe, wie der Hong, der Nakamura, die sie jetzt entwickelt haben. Und das freut mich, dass ich dort nicht daneben gelegen bin.
Mit denen der LASK ein gutes Geschäft macht. Also zumindest mit Hong schon mal und mit Nakamura wird es wohl auch so sein.
Kann man so festhalten. Ich glaube, das hat man auch beim LASK so gesehen. Also das ist nicht so, dass man jetzt sagt, es ist jetzt Zeit, dass der gegangen ist.
Ja, einer davon ist ja auch Alexander Schlager, der Torhüter der Linzer. Ja, hör mal rein, was er sagt zu Jürgen Werner.
Auf der einen Seite wäre ich ohne Jürgen nicht da. Und allein das ist, glaube ich, es war zu einer Zeit, ich bin zu einer Zeit zum Last gekommen, wo glaube ich mich nicht sehr viel am Schirm gehabt haben und wo wir nicht sehr viel Glauben und Vertrauen geschenkt haben. Und es war sicher nicht nur er, sondern auch der Trainer Oliver Glasner und auch mein Dortmund-Trainer zu der damaligen Zeit mit Wolfgang Wimmer. Aber man hat einfach gemerkt, wie er vor allem in der Zeit mit Olli einfach eine gute Struktur im Verein da gewesen ist, wo wir erfolgreich im Fußball gespielt haben. Aber wir sind jetzt auch wieder auf dem Weg dorthin, von dem her ist der Jürgen sicher ein Top-Mann, der was richtig viel Wissen auf seinem Fachgebiet mitbringt. Aber ja, die Zeit ist vorbei und wir gehen unseren Weg weiter und ja, jetzt auch wieder sehr erfolgreich.
Tja, sehr ehrlich, so ist er auch. Da kennt er nichts. Alex Schlager war auch vor kurzem bei uns bei Talk und Tore und war da eben so offen in seinen Aussagen. Was trauen Sie dem LASK zu, sportlich heuer?
Alles. Ja. Also ja. Ich glaube, dass sie sich sehr gut verstärkt haben. Ja. Und sie natürlich gegenüber allen anderen keine Europacup-Belastung haben. Also ich glaube, vor allem im Herbst werden die ganz vorn mit dabei sein. Ja. Und nur mal, ich habe schon ein paar Mal gesagt, ich glaube auch, dass wir in Österreich das sehr, sehr gut arbeiten, nicht nur beim LASK. Also Sturm müsste den Andi Schicker ja eigentlich ein Denkmal machen, wenn man die Entwicklung sieht bei den Transfers, aber auch Hartberg, was der Chorherr immer zusammenbringt, oder das Duo Köck und Silberberger. Also wir sind Nummer 8 in der 5-Jahres-Wertung. Und ich denke, dass in Österreich da richtig gut gearbeitet wird. Natürlich hat Red Bull die meisten Punkte gemacht, aber auch der LASK, Rapid, Sturm in den letzten Jahren, WAC. Mhm. Ja, und ich glaube, dass wir da über ein bisschen unser Licht unterm Scheffel stellen. Und ich habe es auch schon ein paar Mal gesagt, ich wünsche mir da oft mehr Solidarität unter den Vereinen, dass man unsere Liga stark macht, dass wir gemeinsam nach außen auftreten. Und das ist halt nicht so oft der Fall. Ja.
Jetzt haben wir sehr viel in einer guten Stunde schon über Sie gehört, Jürgen. Also vor allem auch die schwierigen Situationen, die Sie meistern mussten, dank Ihrer Frau, haben Sie auch gesagt, Ihrer Tochter, die Sie auch oft erwähnt haben. Ich glaube, Ihr Vater war auch immer für Sie, oder ist es noch immer für Sie, eine wichtige Bezugsperson. Er war ja selbst im Fußball aktiv und Sie haben uns ein Foto oder mehrere sogar zur Verfügung gestellt. Man glaubt ja zwischendurch, das sind zwei Brüder links. Also ja. Da braucht er keinen Vaterschaftstest machen,
ja.
Oder?
Nein, das nicht. Ja. Und, jetzt, weil Sie sagen, es hat auch schon Verwechslungen gegeben, was mir natürlich, der ist jetzt mittlerweile 86.
Also, er war mal Präsident bei Wels, ne?
Bei Wels, ja. Und war auch mein erster Trainer dort und auch mein größter Kritiker, ja, und das muss ich einfach sagen, da habe ich ganz viel gelernt und auch fürs Leben was mitbekommen und da bin ich ihm natürlich dankbar, ist jetzt mittlerweile auch glühender Austria-Wien-Fan geworden, ja, hat mich natürlich zusammengeschissen, wie kann man nach 0-2 Führung in Alltag nur verlieren, und wie gesagt, also das Verhältnis ist fantastisch und habe erfreut, dass ich ihn nur so lange in meinem Leben habe.
Ja, und dann haben wir uns gedacht, wer kann noch etwas über Jürgen Werner erzählen, der ihn natürlich auch schon lange kennt. Das ist natürlich einer, mit dem Sie gemeinsam gespielt haben und der ist uns jetzt live zugeschaltet. Georg Zellhofer. Schönen Abend.
Hallo, schöne Grüße nach Wien.
Servus, Georg. Das freut uns. Ich hoffe,
hallo, Jürgen.
Ja, ich glaube, wir überraschen jetzt auch den Jürgen. Georg, was war denn eigentlich für ein Spielertyp, der Jürgen? Ein Zehner, habe ich schon eingangs erwähnt.
Ja, im wahrsten Sinne des Wortes war ein Zehner, der natürlich seine Stärken im 1:1 gehabt hat, im Dribbling. Man kann es abkürzen, er wollte jeden Ball haben und hat sich nachher 5 Gegner ausgesucht, die er versucht hat zum Überspielen. Beim ersten hat es funktioniert, beim zweiten auch, beim dritten, beim vierten war es schon spannend und wenn es beim fünften nicht funktioniert hat, hat er es wieder probiert. Aber das ist irgendwie ein Markenzeichen von ihm gewesen, dass er noch so ein richtiger Fußballer war, wie man sie früher eben kennt. Man spricht vielleicht von Käfigfußballer rausgekommen, der zu Hause viel gespielt hat, auch mit seinen Freunden und im Endeffekt auch das eine Riesenstärke war von Jürgen.
Ja, wir haben auch ein Foto aus dem Jahr 82, 83, die Mannschaftsaufstellung der Föst. Das muss man vielleicht den jüngeren Zusehern sagen, das war damals eine der stärksten Mannschaften. Auch natürlich, weil die Föst damals gerade noch ein bisschen Geld gehabt hat, muss man sagen. Ich glaube,
Richtig. Haben wir alle gesagt, da gab es auch gute Bezahlung für damalige Verhältnisse. Außergewöhnlich, da sehen wir in der Bildmitte Jürgen Werner und dahinter den jungen Georg Zellhofer. Also jetzt haben wir schon gehört, was war eigentlich der Georg für einen Spieler? Eher das Gegenteil, oder?
Nein, gar nicht.
Na, Entschuldigung.
Nicht. Der Georg war ein sehr unterschätzter Spieler. Ja. Er hat einen super Freistoß gehabt, einen super Schuss gehabt, war für einen Defensivspieler sehr torgefährlich. Und ich denke, im heutigen Fußball, zu unserer Zeit war das noch nicht so, es hat keinen Bosmann gegeben und nicht. Der hätte sicher eine Auslandskarriere machen können. Ja, aber wie gesagt, zu dem Zeitpunkt war es noch nicht. Was interessant ist an der Mannschaft, die ihr gerade eingeblendet habt, also dort war noch der Wattinger Helle, der Schilfredi und aus dieser Mannschaft sind noch 6-7 Spieler, die heute noch Freunde sind. Den Mannschaftsgeist.
Das sind die echten Freunde, ne?
Genau, nicht die Freunde des LASK, sondern Freunde von mir. Und das ist auch, dass wir uns nur in Wels bis vor ein paar Jahren haben wir noch immer gemeinsam gekickt und haben uns dann nachher nur ein Bier gegönnt. Also das ist mir aus der Zeit schon Erinnerung geblieben, dass das eine zusammengeschweißte Truppe war. Auch noch, wir haben dann als großen Spieler von Feyenoord Rotterdam damals den Willi Kreuz dazugekriegt, der uns nur auf ein anderes Level vom Profidenken und so weiter gebracht hat. Und wie da haben wir viel gelernt und der Georg, ich habe ihn dann nur begleiten dürfen als Trainer und da haben wir viele, viele Dinge natürlich miteinander durchgestanden.
Georg, was zeichnet den Menschen Jürgen Werner aus Ihrer Sicht aus?
Ja, für mich ja. Ich glaube, relativ einfach zum sagen, der Jürgen ist ein Typ, der gewinnen will. Also er hat eine gewisse Siegermentalität und das ist da überhaupt nicht negativ gemeint in diesem Sinne, sondern wenn es mit Jürgen, egal was du magst, du bist in Urlaub unterwegs, du willst mit ihm irgendwo spielen, du spielst so lange, bis der Jürgen gewinnt. Und ich meine jetzt wirklich positiv in dem Sinne, dass er einfach ein Siegertyp hat, dieses Gen drinnen, wenn er was in die Hand nimmt, dann will er erfolgreich sein und egal, ob es jetzt der Spieler war, er ist Nationalspieler geworden, war im Ausland, hat er selber eine Top-Firma aufgebaut, von 0 auf 100, wirklich eine super Spielagentur gemacht und in diesem Sinne hat er, glaube ich, auch immer Visionen gehabt, schon den Fußball weiterzuentwickeln, hat man früher vielleicht ein bisschen nicht so ernst genommen, aber wenn man heute die ganzen Sachen wie genau wieder vielleicht ein bisschen rekapituliert, da waren da schon viele gute Sachen dabei. Also ein absoluter Fachmann, aber menschlich ist er, glaube ich, einfach ein Typ, der gewinnen will. Und das braucht man im Sport. Das ist extrem wichtig. Auf der anderen Seite kann man mit ihm irrsinnig viel Spaß haben und ich glaube, es ist immer wieder sehr lustig, auch wenn wir unsere Runde zusammen haben. Also ein ganz guter Mix aus beiden Sachen.
Genau, wir sehen übrigens auch eingeblendet Fotos als Teamspieler. Jürgen Werner auch damals beim 4:1 gegen Deutschland bei der Eröffnung oder Wiedereröffnung des neu renovierten Praterstadions 1986 im Einsatz und Assistgeber auch. Toni Polster ja damals zweifacher Torschütze. Georg, und trauen Sie ihm diese Rolle als Investor zu? Weil er hat ja so viele Stärken, haben Sie schon gesagt, aber er war ja vor allem ein erfolgreicher Berater, vor allem der Spieler.
Berater war sehr erfolgreich, noch einmal eine Top-Firma aufgebaut und ich war beim ersten Gespräch, das ist jetzt glaube ich schon über 40 Jahre aus, war ich dabei, wie das erste Gespräch mit einem Spieler gehalten hat. Also es ist unglaublich, was in dieser Zeit dann ist, im Endeffekt da passiert ist, wie lange das jetzt schon vorbei ist und was für einen Weg das er genommen hat. Invest ist natürlich wieder eine ganz andere Situation. Er hat eben jetzt nochmal eine neue Aufgabe gefunden bei der Austria. Sicherlich nicht einfach, weil das Ganze natürlich immer wieder verbunden ist mit Erfolg. Der Jürgen hat es angesprochen, wenn du international spielst, wenn du im Europacup bist, wenn du Transfers tätigen kannst, ist das eine wunderbare Sache, aber es ist eine sehr dünne Saison. Und merkt man aber, dass er natürlich auch immer noch sehr ehrgeizig ist. Ich habe es schon angesprochen, er will das sicherlich auch einigen Leuten hier wieder beweisen. Das Know-how hat er hundertprozentig, aber man braucht ein bisschen natürlich auch das Glück dazu, um erfolgreich zu sein. Aber ich traue es ihm hundertprozentig zu.
Georg, ja, Sie kennen ja auch die Austria als ehemaliger Austria-Trainer, waren ja auch Rapid-Trainer, darüber wollen wir jetzt gar nicht reden, aber seit Ihrer Zeit bei St. Pölten hat man von Ihnen weniger gehört. Sind Sie jetzt dann für immer Fußballpensionist oder sieht man Sie mal wieder in der Bundesliga oder nur als Unterstützer und Ratgeber für Ihren Sohn, der ja Alexander, der ja Trainer beim Zweitligisten bei der Vienna ist?
Ja, der Alex braucht keine Unterstützung, also der macht die Sache sehr gut. Das ist ein junger Trainer, der jetzt eine tolle Aufgabe hat und jetzt durch die Aufstiege im Profifußball angekommen ist. Und denke, das macht er wirklich hervorragend, eine sehr spannende Aufgabe. Sicher natürlich ist man stolz als Vater, aber braucht man nicht so viel mitreden oder sich da jetzt wichtig zu nehmen, sondern wichtig ist, dass der Alexander das macht. Und das kann er auch mit dem Trainerthema, mit der Wiener sehr gut. Selber die Austria kenne ich noch aus Männerzeit. Ist ein sehr spannender Verein, hat eine tolle Entwicklung. Ja, ich glaube, Tradition allein ist immer zu wenig. Man muss auch neue Wege gehen. Und denke nur mal, vielleicht ist mit dem Stadion allgemein noch einmal, dass der Jürgen das an den Turnaround schafft und vielleicht die Austria wieder so positioniert, dass sie zumindest da regelmäßig international tätig sind und dass Zuschauer zurückkommen und dass eben die Mannschaft wieder erfolgreich aufstellen kann. Ich kenne den Verein wirklich in- und auswendig und ist schon wirklich ein sehr spannender Verein.
Ja, haben ja auch den Cup-Sieg geholt mit der Austria. Abschließend haben Sie mir jetzt nicht geantwortet. Richtig. Kommen Sie wieder mal zurück oder nur dann, wenn wir Sie anrufen?
Wenn Sie mich anrufen, hebe ich sicher ab. Man muss mal schauen, was möglich ist. Vielleicht im Fußball gibt es noch einige Sachen, die vielleicht spannend sind. Vielleicht, wenn Sie den Jürgen nicht mehr interessiert, machen wir wieder zusammen eine Spielagentur auf irgendetwas. Weiß ich nicht, muss man mal schauen. Ich glaube, es gibt genug Möglichkeiten. Sicherlich immer noch spannend, im Fußball dabei zu sein, in welcher Form auch immer. Lassen wir uns überraschen.
Dann sage ich besten Dank für die Zeit. Alles Gute. Gruß. Georg Zellhofer, vielen Dank.
Ciao, Georg. Ich sage danke. Schöne Grüße zurück. Ciao, Jürgen.
Ja, und vielleicht abschließend noch, weil Georg Zellhofer Jürgen Werners Agentur angesprochen hat. Zum Abschluss können wir noch einmal zeigen, da waren ja einige Kracher dabei, die sie da unter Anführungszeichen beraten haben und dann auch weitergegeben haben. Neben den Österreichern Junuzovic und Brödel sowie Paul Schaner, vor allem in der Bildmitte Martin Skrtel zu Liverpool und in der Bildmitte Peter Cech zu Chelsea. Spielt eigentlich noch Eishockey? Weil das hat er nämlich begonnen nach seiner Karriere.
Nein, der kann sehr gut. Also,
ja, ist ein Tscheche.
Ja, ja. Das macht mich stolz. Ich habe auch noch ein bisschen andere Statistik. Also wir haben, wenn man jetzt den österreichischen Fußball hernimmt, von unseren Klienten sind Stars and Friends, Ex-Spieler, der Reifelshammer ist in Ritter Manager, der Schicker ist bei Sturm Manager, der Ortlechner ist bei Austria Wien Manager, der Standfest ist der Trainer, der Mada. Der Sebastian Brödel ist bei uns im Aufsichtsrat. Der Juno wird gerade Trainer in Salzburg. Der
Hedl, also Felix ist dabei.
Und da bin ich schon stolz, dass wir vor allem Leute gehabt haben, die sich auch jetzt weiterhin im österreichischen Fußball beschäftigen.
Dann sage ich danke, Jürgen Werner, für danke, die offenen Antworten. Einen schönen Abend noch. Das war Talk und Tore exklusiv. Wiederschauen.